Ich predige über den Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 8. Epheser 5, 1 bis 8. So ahmet nun Gottes Weise nach, als von ihm geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft. Unzucht aber und Unkeuschheit jeder Art oder Habsucht soll bei euch, wie es Heiligen geziemt, nicht einmal genannt werden. Auch nicht schändliches Wesen und schlüpfriges Gespräch oder leichtfertiger Scherz, was sich nicht gebühren würde, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr erkennen und wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unkeuscher oder Habsüchtiger, was so viel wie ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand soll euch mit leeren Worten betrügen. Denn um dieser Dinge willen kommt das Zorngericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Werdet also nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Ich wiederhole diesen letzten Vers. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Ich denke, die meisten von uns haben schon einmal mit Blinden zu tun gehabt, sei es in der Nachbarschaft oder auf einer Freizeit oder sonst wo. Das ist ganz beeindruckend, zu sehen, wie da jemand stehen bleibt und wartet, bis ein anderer ihn am Arm nimmt und ihn mitführt in die Räume oder vielleicht sogar auf einer Wanderung ihn mitnimmt. Auf jeden Fall ist so ein Blinder in einer fremden Umgebung oft ein Wartender, weil er einen Führer braucht. Die Bibel sagt, dass wir in einem Leben ohne Jesus Christus solche blinde Leute sind, die keine Orientierung Gottes kennen. Das heißt, die immer abhängig sind von fremden Führern, die sagen, da geht's lang, nein, dort geht es lang, folge mir, folge mir, folge mir. Bis sie irgendwann durch den Glauben an Jesus Christus geöffnete Augen bekommen und dann die Welt in einem anderen Licht sehen. Es ist ja bekannt, dass es sich nicht lohnt, mit Blinden über Farben zu diskutieren, es sei denn, dass sie früher mal sehend gewesen wären, weil sie eben von Farben nichts verstehen. Und wenn mir Gott die Augen geöffnet hat, sodass ich Christus kennenlernte und weiß, er lebt, und meine Welt hat eine Hoffnung über den Tod hinaus, dann habe ich mehr Verantwortung als jemand, der noch mit geschlossenen Augen lebt. Ich wiederhole das. Jemand, der zum Glauben an Christus gekommen ist, der Christus im Herzen hat, hat offene Augen für Gott. Er sieht seine Welt in einem anderen Licht als jemand, der noch ohne Jesus im Herzen mit geschlossenen Augen lebt und sich so lang tastet im Leben und abhängig ist von anderen Führern. Wenn ich sehende Augen habe, habe ich mehr Verantwortung. Ein Blinder kann sagen, das habe ich nicht gesehen, davon wusste ich nichts. Ein Sehender kann das normalerweise nicht mehr sagen, weil er es gesehen hat und wohl weiß, worum es geht. Bei einem Sehenden erweitern, aber auch verschärfen sich die Maßstäbe. Und darum geht es hier in dieser Ermahnung des Wortes Gottes, die richtigen göttlichen Maßstäbe kennenzulernen. Und hier geht es um den Glücksbringer Nummer 1 im Leben. Jetzt wird die Frage, was ist der Glücksbringer Nummer 1 im Leben? Es wäre interessant, darüber nachzudenken, was die Einzelnen so als Glücksbringer Nummer 1 ansehen. Ich sehe als Glücksbringer Nummer 1 Jesus an. Er ist nämlich einer, der Liebe bringt, jeden Tag und über den Tod hinaus. Und das ist das, was die Welt am meisten braucht und wonach sie sich am meisten sehnt, Liebe. Und wenn es etwas gibt, woran es am meisten Mangel hat, dann ist das nicht die Ernährungsfrage, sondern die Frage der Liebe. Auch bei uns werden manche Kinder nur mit Spielzeugen totgefüttert und mit neuen Kleidern behängt und erfahren wenig Liebe von zu Hause und bereiten dann anderen Leuten Probleme, weil sie ohne Liebe ständig auffallen wollen, um irgendwo Liebe zu finden durch Zuwendung und auch wenn sie erzwungen ist. Wenn man junge Menschen fragen würde, was der Glücksbringer Nummer 1 ist, wäre die Antwort vielleicht verschieden. Aber wenn man so den Schlagertiteln glauben kann, dann scheint es Liebe zu sein. Allerdings nicht in diesem Sinn der Bibel, sondern im Sinne der Sexualität. Kann denn Liebe Sünde sein? So gab es einen Schlager vor vielen Jahren. Kann denn Liebe Sünde sein? An der Stelle ist die Frage, was ist unter Liebe gemeint? Und da könnte man das Wort Liebe auch mit Begehren übersetzen. Kann denn Begehren Sünde sein, sexuelles Begehren? Im Altertum konnte man sexuell ganz freizügig leben, ohne dass das irgendjemand unangenehm auffiel. Zum Beispiel gab es in Korinth, einer Stadt, die auch in der Bibel erwähnt wird, mehrere hundert Damen, die den Titel Priesterin trugen, die im Tempel gegen Entgelt oder auch ohne Entgelt Männern zur Verfügung standen, sozusagen als Liebesdienerinnen Gottes. Von dem Geld, was diese Damen verdient haben, wurde zum Beispiel der Liebesgöttin Aphrodite ein Tempel gebaut. Wenn also die Leute dieses Geld als schlecht angesehen hätten, hätten sie ja nicht einer Göttin davon auch noch einen Tempel gebaut. Das heißt, es war allgemein üblich, sexuell freizügig zu leben. Ich las dieser Tage gerade, dass von den 14 römischen Kaisern der Anfangszeit 12 homosexuell waren. Von 14, 12 ist relativ viel. Das heißt, das Altertum war sehr freizügig und was wir im Moment gerade erleben, ist eine Art Rekultivierung, eine Zurückführung zu den Anfängen. Und nicht den Anfängen Gottes, sondern diesen Anfängen, von denen ich gerade spreche. Es ist interessant, ich war gerade auf einer Missionstagung und das in Brasilien gibt es ja noch viele Indianerstämme und da gibt es solche Ethnologen und Anthropologen und verschiedene Organisationen, die es Missionaren verwehren wollen, unter Indianern die gute Nachricht von Jesus zu verkünden, weil sie sagen, wir wollen diese Indianer wieder rekultivieren, sie wieder zurückführen zu ihren Medizinmännern, zu ihren, was weiß ich, ihrem Lebensstil, den sie hatten, ehe ihr kamt. Rekultivieren, das ist auch ein Stichwort unter uns, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, ist der Tatbestand genau das, worum es geht. Zurückführen zu diesem Glücksbringer Nummer 1, der Sexualität. Ja, ist natürlich die Frage, inwieweit sie das Glück bringt. Die Chemie macht es möglich in Deutschland, Verhütungsmittel, wenn es nicht geklappt hat, kann man das Kind ja noch auf Krankenschein im Krankenhaus abgeben vor der Geburt. Glücksbringer Nummer 1. Interessant ist, dass hier in der Bibel dieser Glücksbringer Nummer 1 direkt verschwistert wird mit dem Begriff Habsucht. Unzucht und Habsucht werden hier als Geschwister bezeichnet. Nun könnte man sagen, die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Einmal geht es um Sexualität und das andere Mal um Geld und Besitz. Ich denke, es geht beides mal um dasselbe. Ich will etwas haben. Ich meine mir mich. Alles ist für mich da. Und in Deutschland gibt es viele aufgebrochene Autos, auch hier auf unserem Parkplatz leider schon eine ganze Reihe. Im letzten Jahr wurden 220.000 Autos das Radio geklaut. Aufgebrochene Autos, um irgendetwas zu haben. Und was mich erschreckt, ist, dass es so viele aufgebrochene junge Menschen gibt, denen man auch etwas geklaut hat. Nicht körperlich, das kann man ja nicht wegnehmen, aber die man aufgebrochen hat, um irgendetwas zu bekommen und die man dann aufgebrochen stehen lässt. Und wenn der Nächste an seinem Auto vorbeigeht, braucht er es nicht mehr aufzubrechen, falls der Besitzer nicht kann, sondern der braucht nur sagen, ach, dieser Autoatlas, den habe ich auch noch nicht. Der kann sich auch einen neuen kaufen, dieser Mann. Das heißt, aufgebrochene Autos sind nicht mehr gesichert. Und es gibt so viele aufgebrochene Menschen unter uns, die irgendjemand einmal sexuell aufgebrochen hat und die dann offen sind für andere, die dann weitermachen, die geschädigt sind. Sicher auch heute Morgen hier unter uns. Für manchen liegt das ganz kurze Zeit zurück, für manchen schon 50 Jahre. Aber es ist immer die Frage, ob dieser ganze Bereich schon geheilt ist, ob Gott hier schon reinigen konnte. Interessant ist, wie sich da die Maßstäbe verschieben. Mancher sieht sich als ganz erfolgreich an, freut sich, dass sich alle nach ihm umdrehen und dass er attraktiv ist für diesen und jenen. Und wenn er zum Glauben kommt an Jesus, kann es sein, dass er die Dinge, die er vorher als Heldentat ansah, wo er sagte, hier war ich erfolgreich, dass er sich darüber schämt. Und sagte, das waren keine Siege in meinem Leben, sondern Niederlagen vor Gott. Herr Jesus Christus, vergib mir, dass ich in fremde Ehen eingebrochen bin. Vergib mir, dass ich Partner für mich missbraucht habe. Vergib mir, dass ich die eigene Ehe nicht geachtet habe. Und reinige mich durch deine Vergebung und dein Blut. Das ist dann ein neues Gebet, das sehr wichtig ist, um Wunden zu heilen und diese Liebe Gottes im Herzen neu zu verwandeln. Junge Christen haben auf diesem Gebiet ihre Hauptbewährungsprobe. Viele junge Menschen fangen an, die Bibel zu lesen. Wir freuen uns sehr darüber. Sie fangen an, zu Jesus zu beten, bis irgendein attraktiver Partner kommt und sie seinetwegen beides an den Nagel hängen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht machen sie beides parallel, bis sie irgendwann diesem Partner folgen und die Bibel ruhen lassen. Das ist ein Vorgang, der sich häufig wiederholt, weil auch für junge Christen kein Unterschied ist. Mancher schließt die geöffneten Augen wieder und folgt lieber wieder anderen Führern und legt seine Verantwortung vor Gott ab. Auch junge Christen machen heute zusammen Urlaub, ehe sie verheiratet sind, wohnen im selben Raum. Und Gott sagt hier, dass Unzucht und Unkeuschheit jeder Art etwas ist, was ihm nicht gefällt und wo das Zorngericht Gottes kommt. Zorngericht Gottes heißt jüngstes Gericht, in das Christen normalerweise nicht hineinkommen, aber wenn jemand sein Herz nicht an Jesus hängt, sondern an die Sexualität, kann es sein, dass er dort doch ist, weil deutlich wurde, er gehört gar nicht zu Jesus. Er folgt einem anderen Führer. Thema Habsucht. In zwei Ländern ist ja gerade die Regierung abgelöst worden, in Haiti, auf den Philippinen. Es ist nur die Frage, ob sie bessere Leute haben als die, die gegangen sind. Denn die, die gegangen sind, waren vom Stamm Nim. Sie haben sich die Taschen vollgestopft, rechts und links, haben ein total verarmtes, verschuldetes Land zurückgelassen und sind mit ihren Millionen in irgendein anderes Land gegangen. Es ist die Frage, ob die Nachfolger auch von diesem Stamm Nim sind oder ob sie eine andere Stammesgeschichte haben. Bei uns sind es Leute, die Öl mit Schwefelsäure vermischt verkaufen, weil das preiswerter ist, und die dann den anderen die Tankanlagen kaputt machen. Oder ein Schwager von mir hat sich gerade ein neues Auto gekauft und sein altes in Zahlung gegeben. Es hatte 169.000 Kilometer, dieses alte Auto, und wurde dann von dieser Firma unter der Angabe von 69.000 Kilometern weiterverkauft. Da das noch ein Auto war, wo diese erste Zahl nicht auftauchte auf diesem Tachometer, aber sie waren wohl informiert, dass es 169.000 hatte und nicht 69.000. Das kann überall passieren, auch hier unter uns. Vom Stamme Nimm, Habsucht. Bei manchem sieht das natürlich viel besser aus, viel frommer. Da gibt es Leute, die nur noch arbeiten. Das sieht so richtig gut und produktiv aus. Vielleicht steckt dahinter auch Habsucht, dass sie alles einsetzen für sich selbst. Sie sagen zwar für meine Familie, aber für die haben sie ja eigentlich nie Zeit. Also eigentlich kann man gar nicht sagen, es ist unbedingt nur für die Familie. Es ist die Frage, was treibt sie eigentlich an, so intensiv ihre Zeit nur in eine Richtung zu verplanen? Was steckt dahinter? Ist das Habsucht oder soll die Arbeit das eigene Selbstwertgefühl produzieren, dass man nicht dadurch findet, dass man von jemand geliebt ist, auch sich zwar vielleicht von Gott geliebt weiß, aber das noch nicht so ganz in seine Persönlichkeit eingebaut hat, einbezogen hat. Das Gegenteil von sexuellem Missbrauch wäre sexuelle Achtung, dass ich Achtung habe vor anderen Menschen, dass ich Gott für sie danke, auch wenn sie schön sind, sagen kann, Herzlichen Dank, lieber Herr, auch für die Schönheit von ihm oder von ihr, aber ich will dich achten und auch sie achten. Gegenteil von Habsucht wäre teilen lernen. Nicht nur bis zu den 5%, die das Finanzamt auch noch als Spende anerkennt, sondern vielleicht mehr weitergehend teilen lernen. Aber nicht nur das Geld, vor allen Dingen auch die Zeit ist etwas, was wir teilen können mit anderen. Und die Frage, wie sieht das da aus? Was lernen wir zu teilen? Dieser Bibelabschnitt ermahnt uns, über diese Gebiete auch nicht zu reden, kein schlüpfriges Geschwätz anzufangen. Es gibt ja viele Leute, die würden in diesen Bereich nie einsteigen, persönlich, weil sie Angst haben vor den Folgen oder diesem oder jenem. Aber sie verwenden es als Geschwätz Tag und Nacht. Und die Bibel sagt, lass die Finger davon, was dir persönlich nicht recht erscheint, darüber rede auch nicht. Denn es füttert ja deine Fantasie mit Bildern, mit Vorstellungen und schließlich wird es dich vielleicht auch in diese Richtung zum Tun führen. Stattdessen fordert uns die Bibel auf, danken zu lernen. Danken. Danken scheint vertane Zeit zu sein, weil ich ja nichts dabei gewinne. Beim Bitten springt vielleicht noch was für mich raus, aber danken ist ja eigentlich unproduktiv. Aber danken ehrt Gott, und da die Ehre Gottes der Sinn meines Lebens ist, ist danken ziemlich wichtig. Und wenn Gott uns zu seiner Ehre weiterführen möchte, leitet er uns zum Danken. Ich hörte von einer älteren Dame, die ich schon mehrfach erwähnt hatte, Bertha Isselmann, eine Zigeunermissionarin, die mit 87 Jahren immer noch aktiv ist, fast blind ist. Sie sagte, wir müssen es lernen, auch durch Schwierigkeiten uns hindurch zu danken. Hindurch danken zu lernen durch Schwierigkeiten. Das ist ein ziemlich neuer und wichtiger Gedanke, sich durch Schwierigkeiten hindurch zu danken. Es wäre natürlich die Frage, wofür kann ich da danken in Schwierigkeiten? Ich kann danken, dass mein Leben sich bei Gott mehr verankert, dass ich plötzlich ein Gespür für seine Zusagen bekomme, dass das Gebet einen ganz anderen Stellenwert bekommt, dass ich andere Menschen in Schwierigkeiten besser verstehen lerne und vieles andere. Mancher Mensch käme durch ein reibungsloses Leben nie zu Gott, wenn Gott ihm nicht in Form einer Heimsuchung irgendwelche Schwierigkeiten in den Weg legt, sodass er zum ersten Mal zum Nachdenken kommt. Wohin gehe ich eigentlich, wenn ich die letzte Grenze hinter mir habe? Woran hängt eigentlich mein Leben, wenn ich im Bett liege, an meinem Sparbuch? An all den Partnern, die ich jetzt auch nicht mehr habe? Oder an diesem himmlischen Partner? Danken lernen, auch durch Danken durch Schwierigkeiten. Habsucht und Unzucht sind Geschwister, beides Mal geht es um haben wollen. Die Bibel ermutigt uns zum Teilen, aber jetzt nicht missverstanden, sondern einem verantwortlichen Handeln vor Gott. Was ist der Unterschied bei dem, was dabei herauskommt? Der Unterschied ist das Erbe. Das heißt, dass die Unzucht üben und Habsucht, kein Erbteil haben im Reich Christi und Gottes. Das heißt, sie gehen leer aus bei Gott in Ewigkeit. Und es wäre gut, wenn Gott mir ein Erbe anbietet, wenn ich das auch antrete, sage vielen Dank, ich freue mich darüber. Das ist mir wichtig und ich bin dankbar, dass ich zu dir gehöre und ewiges Leben habe. Der Unterschied ist das Erbe. Der Spaß ist vielleicht vorübergehend auf der anderen Seite im Moment größer. Vorübergehend, auf Dauer sicher nicht. Aber die Freude bleibt auf der anderen Seite. Spaß und Freude ist nicht immer dasselbe. Ich kenne ausgesprochen traurige, spaßige Leute, die immer Späße haben, aber tief im Herzen ganz traurig sind. Und gerade mit diesen Späßen das versuchen zuzudecken. Freude ist länger. Der Unterschied ist das Erbe, ob ich froh bin, das ewige Leben zu haben durch Jesus. Setze noch einmal die Gegensätze gegeneinander. Auf der einen Seite ging es um Begehren, auf der anderen Seite um verantwortliche Zuwendung. Auf der einen Seite geht es um Unreinheit, auf der anderen Seite um Reinheit. auf der einen Seite um Habsucht, auf der anderen Seite darum, teilen zu lernen. Auf der einen Seite um Unzucht, auf der anderen Seite darum, sich in Zucht zu halten, in einer guten Weise. Auf der einen Seite um dummes, schlüpfriges Geschwätz, auf der anderen Seite um Danksagung. Auf der einen Seite um verfehltes Erbe, das heißt ein Leben ohne Gott in Ewigkeit, auf der anderen Seite um Erbe. Glücksbringer Nummer 1 ist Jesus. Er ist der, der mein Leben für immer glücklich macht, der mir Freude schenkt, die nicht aufhört in der Ewigkeit. Das, was wir am meisten brauchen, ist Liebe und auch diese Bereitschaft, diese Liebe durch uns hindurch gehen zu lassen. Wenn wir schon vom Stamme Nimm sind, dann würde ich sagen, nimm Jesus jeden Tag ernst.